Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Herzlich willkommen hier im 86. Game Talk. Freut mich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Nachdem wir im letzten Game Talk ein aktuelleres Spiel besprochen haben, blicken wir heute wieder zurück auf ein älteres. Eines, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich verbinde viele Erinnerungen aus meiner Kindheit damit. Es hat mich auch geprägt, was die spätere Wahl meiner Lieblingsgenres und dann auch Lieblingsspiele betrifft. Wer den Titel gelesen hat, der weiß natürlich wie immer schon, worum es geht. Wir werden heute zurückblicken auf die Age of Empires-Reihe. Und so ein großes Thema könnte ich natürlich nicht alleine stemmen. Entsprechend habe ich mir einmal mehr tatkräftige Unterstützung hier in den Podcast eingeladen. Ich darf den Dodo begrüßen. Hi.
Ja, als alter RTS-Fan bin ich da natürlich ganz bei dir, wenn du sagst, dass das viele Kindheitserinnerungen für dich sind, weil die Serie ja auch nun selber schon Asbach uralt ist mittlerweile. Und da werden wir heute so ein bisschen drauf eingehen. Vor allem natürlich, was die Serie damals besonders gemacht hat und was sie für uns auch interessant gemacht hat. Denn wir haben jetzt beide im Vorgespräch schon erzählt, dass wir die sehr gut finden, zumindest in Teilen. Und gerade den ersten Teil würde ich auch heute noch spielen.
Ja, über 20 Jahre alt die Reihe und Teil 4 quasi irgendwo am undefinierten Horizont. Also wenn das kein Anlass ist, diese alte Serie mal wieder aus der Schublade zu holen, ja, dann weiß ich auch nicht.
Ja, dann lass uns doch einfach mit dem ursprünglichen Teil 1 anfangen, bevor wir hier zu weit ausholen und das mit dem vierten Teil nochmal ans Ende stellen. Das Ding ist ja dann wirklich hier von Oktober 1997, also wirklich schon ewig alt. Entwickelt damals von, ja, unter der Hoheit von Microsoft, entwickelt von ihren Ensemble-Studios. Ist ein relativ klassisches Realtime-Strategy-Game, wie wir es zu der Zeit schon hatten. Zur historischen Einordnung in Anführungszeichen. 1995 ist das Genre so richtig explodiert mit Legenden wie Command & Conquer 1 oder Warcraft 2. Ähnlich wie diese Realtime-Strategy-Games macht es eben auch Age of Empires damals, das sich zwar zum Ziel gesetzt hat, ein bisschen realistischer zu sein. Also wir werden uns hier im Zeitalter der Steinzeit bis zum Iron Age bewegen. Noch frühes Mittelalter, wenn überhaupt. Eher so Antike sogar im Hauptteil des Spiels.
Ja.
Und es wird auch keine Orks oder Elfen oder sowas geben. Entsprechend haben wir es mit einem zumindest erstmal realistischen Setting zu tun. Wie real das ganze Spiel geschehen dann ist, können wir dann später noch drüber streiten.
Genau, also kein Fantasy und kein Sci-Fi.
Ja, genau. Das ist eben so der Ansatz, der hier bei AOE 1 gefahren wird.
Ja.
Ich sagte schon, relativ klassisches Realtime-Strategy, weil es halt im Kern, auch wie bei den anderen Genregrößen, darum geht, Ressourcen zu sammeln, Gebäude zu bauen, Einheiten auszubilden und irgendwie dafür sorgen, dass man den Gegner platt macht. Und diese Einheiten ist auch heute noch im Genre ganz klar vertreten, haben halt so ein Schere-Stein-Papier-System. Das heißt, wenn ich jetzt wahnsinnig viele Soldaten baue, dann werde ich gegen eine Armee aus wahnsinnig vielen Bogenschützen halt einfach den kürzeren ziehen. Wenn ich wahnsinnig viele Ritter baue, dann werde ich gegen eine Armee aus Bogenschützen natürlich gewinnen. Und dann kommen noch so ein paar Katapulte dazu, die schon eine der interessanten Eigenschaften hier sind. Die schießen nämlich ein sehr, sehr langsames Geschoss. Bei Warcraft waren die Geschosse der Katapulte so schnell, dass man da nur mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl ausweichen konnte. Aber hier bei Age of Empires adden diese Katapulte halt so dieses Gameplay in den Mix, dass man wirklich mit mittelprächtigem Fingerspitzengefühl den Geschossen eines Katapults schon durchaus ausweichen kann.
Oh ja, da war ich in der ersten Klasse. So Zeug habe ich mir doch nie überlegt. Da ging es einfach nur darum, eine möglichst krasse und vor allen Dingen möglichst hübsche Festung aufzubauen. Einheiten rauszulassen, den Gegner so lange abzuwehren und dann am Ende, wenn man das Bevölkerungslimit erreicht hat, dann wird der Gegner überrollt.
Ah, auch eine sehr klassische Art, RTS zu spielen, ja. Erstmal Aufbauphase.
Übrigens, du hast Warcraft 2 erwähnt, hier natürlich ganz schamlos kurz Eigenwerbung. Wir haben über Teil 1 und 2 kurz und vor allen Dingen dann über Teil 3 geredet. Das alles gibt's direkt schon bei dir im Podcatcher in den Shownotes. Oder sonst unter gametalk.fm/Warcraft 3.
Ich erinnere mich, ja. Und über StarCraft haben wir auch mal geredet. Das wird dann bei Teil 2 in den Vergleich gezogen werden müssen.
Richtig.
Da ist hier aber noch nicht dran zu denken. Age of Empires 1 zeichnet sich damals dann gegen seine Kontrahenten dadurch aus, dass es zwar viele, viele Völker gibt, also 12 spielbare Charaktere schon im Urspiel, beim Add-on kommen dann nochmal mehr dazu. Die unterscheiden sich aber nicht so krass wie jetzt zum Beispiel bei einem, bei einem Warcraft, das schummelt auch ein bisschen. Im Prinzip ist ein Grundsoldat und Soldat auch das Gleiche. Aber hier hast du halt immer erstmal deine Soldaten. Egal welches Volk du spielst, ob du jetzt, ich habe sie gerade gar nicht im Kopf, aber es müssten so Klassiker wie das Arabische Reich irgendwo gewesen sein, Persien etc. Und dann auf der anderen Seite halt ganz klar die gotischen Stämme und Briten,
ja.
Eher europäische Völker. Und wenn man die jetzt gegeneinander antreten lässt, dann unterscheiden die sich halt nicht so viel. Einige Technologien hat dann zum Beispiel nur die Hälfte der Völker, andere Technologien hat ein Drittel der Völker. Ganz starke Technologien haben vielleicht nur 2 oder 3 der Völker, diese wiederum können aber vielleicht eine Einheit gar nicht bauen, die allen anderen zur Verfügung steht. Und so hat man hier halt immer ein bisschen ein Geben und ein Nehmen, getoppt dann nochmal davon, dass man gewisse, ja, passive Boni, nenne ich es mal, bekommt. Also, weiß ich nicht, China sammelt vielleicht schneller Essen und Großbritannien kann schneller Schiffe ausbilden oder wie auch immer, nur jetzt mal als Beispiel reingeworfen.
Ja, genau solche Dinge hat es dann auch gegeben. Über die Völker hast du schon ein bisschen angesprochen, die Zeit, in dem das Ganze spielt?
Ich glaube ja. Also wir fangen in der Steinzeit an, ganz rudimentär mit nur einer Kampfeinheit und einer Sammeleinheit. Jäger und Sammler als Bauern und so Steinzeitmenschen mit Knüppeln als Krieger. Und dann schreiten wir aber relativ schnell voran durch einen Tech. Und damit schreiten wir dann vor in so eine Kupfer-Bronzezeit bis hin zur, ich glaube, Iron Age ist dann das Höchste, in das man fortschreitet im ersten Teil. Frühes Mittelalter, ganz, ganz früh.
Das ist ja eigentlich schon ein entscheidender Unterschied, dass man in diesen Ages, in diesen Zeiten upgraden kann, dass also quasi die Tiers, die dir zur Verfügung stehen, eigentlich einmal komplett global aufgelevelt werden. Also was heißt global? Einfach mal für dich als Spieler. Das habe ich natürlich noch ganz stark in Erinnerung, das ist mir seinerzeit aufgefallen, dieses Leveln über die Zeiten. Und etwas, das ich ja eigentlich nicht so mag, bei Age of Empires hat es mich aber nie gestört. Wir hatten, ich sage jetzt mal, relativ viele unterschiedliche Ressourcen. Es gab Gold, Holz, Stein, Essen und ein Bevölkerungslimit, wenn man das dazuzählen will. Das war im Grundspiel noch 50. Also man konnte 50 Einheiten bauen, gab aber wohl auch Einheiten, die mehr als einen Slot belegt haben. Dann war das Limit entsprechend schneller voll.
Genau, das hattest du ja seinerzeit bei Warcraft auch. Ich glaube, bei Command & Conquer war es unlimitiert. Da war es dann nur durch die Ressourcen irgendwie nach oben hin abgekappt, weil die ja auch nicht regeneriert haben. Und du hast eben auch hier bei Age of Empires ein bisschen das Bottleneck hier, diesen Flaschenhals in Form deiner Ressourcen. Denn am Anfang wird dir deine Startposition zwar von allem etwas hinwürfeln, der Rest dieser Ressourcen aber ist aber sehr, sehr weit über die Map verstreut und auch zufällig generiert verstreut. Also nicht wie bei einem Warcraft, wo man die Karten auswendig lernt und weiß, okay, hier wird immer meine zweite Goldmine sein, da laufe ich einfach hin, dann sichere ich mir die. Sondern hier beim Age of Empires musst du dann wirklich scouten. Das war schon damals ein wichtiger Punkt in diesem Spiel. Du hast am Anfang bereits einen berittenen Speer. Mit dem kannst du halt rumlaufen und gucken, ja, wo ist denn jetzt eigentlich hier das Steinvorkommen, was ich mir doch so bitter wünsche.
Genau, und da gab es immer irgendwelche Dinge, die immer irgendwie knapp waren. Holz meistens nicht, Futter meistens auch nicht, aber Stein und Gold waren später gerne mal ein Problem.
Ja, gerade wenn es dann vorangeschritten ist und man anfängt, große Gebäude zu bauen, die Burgen natürlich allen voran, die so als Markenzeichen der Reihe dann auch irgendwie eingegangen sind. Wenn du so eine Burg baust für deine 500 Steine oder so, dann ist das Vorkommen auch meistens erstmal erschöpft für die nächsten paar Spielminuten. Aber so eine Burg baut halt nicht nur deine stärksten Einheiten und die spezialisierten Einheiten für dein Volk, sondern schießt eben auch noch mit der dreifachen oder vierfachen Stärke von so einem Kampfturm und ist sogar stärker als ein Dorfzentrum.
Was du wieder alles weißt. Hast du dich seinerzeit irgendwie dafür interessiert oder darum gekümmert, dass die Kampagnen offenbar mehr oder weniger echten Ereignissen nachempfunden sein sollen? Ich sage das jetzt ganz vorsichtig, weil das mit der historischen Akkuratheit ein heikles Thema.
Das mit meiner historischen Interessiertheit, mit meinem historischen Interesse, das ist ein interessantes Thema, weil ich davon während der Schulzeit so gar nichts wissen wollte. Und erst nach dem Abi irgendwann angefangen habe, mir ein tierisches Interesse für Geschichte anzueignen und Podcasts zu hören und Wikipedia-Artikel zu studieren. Also ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht hatte ich ganz, ganz furchtbare Geschichtslehrer, aber das Interesse für dieses ganze Gebiet kam erst, als ich schon lange erwachsen war. Und dementsprechend kann ich mich an die Kampagne und gerade die historische Korrektheit von Teil 1 nicht mehr so erinnern. Bei Teil 2 wüsste ich noch, dass es um ein paar Key Figures der echten Geschichte geht. Aber auch da, wie du schon sagst, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, das Spiel als historisch komplett korrekt zu bezeichnen.
Ja, ja.
Weil es da mit Sicherheit auch immer noch ein bisschen anders aussah, als das drei Katapulte eine Burg umschießen und dann ist William Wallace gefangen. Also.
Wahrscheinlich schon, ja. Schade ist unser Historiker vom Dienst, der liebe Butch, heute nicht hier. Schöne Grüße nach da draußen, wenn du das hörst. Ja, das Spiel wurde dann erweitert, wie das früher mal noch üblich war, denke ich vor allen Dingen bei diesen RTS-Spielen, bei diesen Echtzeit-Strategiespielen. Da kam dann The Rise of Rome. Ich mag mich vor allen Dingen noch daran erinnern, dass da endlich Produktionsschleifen eingeführt worden sind. Bedeutet, ich kann jetzt in einem Gebäude gleich mehr als eine Einheit in Auftrag geben. Das war natürlich eine sehr willkommene Erleichterung, ein Komfortfeature. Und dann, ich habe es vorhin kurz angetönt, wurde auch das Einheitenlimit drastisch erhöht von 50 auf 200, was natürlich einige weitere Möglichkeiten eröffnet hat.
Ja, das mit diesem Produktionsschleifen, das darf man halt auf keinen Fall unterschätzen aus einer heutigen Sicht, weil wenn ich mich an Warcraft und auch Command & Conquer erinnere, da bist du halt die ganze Zeit am Klicken und da musst du immer dafür sorgen, dass deine blöden Gebäude auch bloß irgendwas herstellen. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar das erste Spiel war, was es gemacht hat, hier 97. Ich scroll gerade nebenbei nochmal durch die Liste der Releases. Seven Kingdoms war auch 97, da ging das auf jeden Fall auch schon. Aber das war halt eine sehr, sehr wichtige Neuerung. Oder KKND Crossfire kam auch noch 97 raus, das hatte das definitiv auch. Also keine Ahnung, ob Age of Empires das erste war, aber es war das erste, ja, von dieser Dreieinigkeit der Strategie-Games, die es damals so omnipräsent gab geradezu. Also man hatte ja auf der einen Seite die Blizzard-Games, welche auch immer das halt gerade waren. Auf der anderen Seite hattest du halt immer einen Command & Conquer. Das war eine Riesenmarke, das darf man aus heutiger Sicht halt auch nicht vergessen.
Ja, ja.
Und dann hattest du eben als drittes Standbein aber auch wirklich Age of Empires. Und dass die jetzt die ersten waren, die so eine Produktionskette drin hatten, wo man halt wirklich dann seine Gehirnkapazität auch mal runternehmen kann, durch 25 Kasernen zu schalten und immer zu gucken, wird denn hier jetzt auch was gebaut. Es war großartig.
Ja. Was ich auch cool fand, weil ich immer ein Fan war von sowas, war der Map-Editor, den gab's schon im ersten Teil.
Ja, das ist auch so interessant. Wenn du das jetzt hier positiv erwähnen willst in dem Podcast, dann nehme ich mal an, dass du auch viel Zeit damit verbracht hast.
Mhm.
Ich wäre heute absolut kein Typ mehr, der sich an so einen Map-Editor ranwagt, aber ich weiß noch, dass ich als Kind auch super gerne in Age of Empires Karten gebaut habe.
Ich habe manchmal einfach nur Karten gebaut und die dann eigentlich nie gespielt.
Mit Freunden habe ich die dann oft gespielt. Also wir haben es oft gemacht, dass ich dann quasi an meinem Rechner saß und habe eine Karte gebaut und ein Kumpel saß an seinem Rechner und hat eine, weiß ich nicht, Command & Conquer Karte gebaut. Und wenn wir dann zusammen gespielt haben, zum Spielen getroffen haben, dann hat man halt den anderen seine Karten spielen lassen und sich gefreut, wenn er irgendwie in so ein Dead End reinläuft, wo dann eine Bergkette war und der Gegner hat oben Türme stehen und dann wird er kaputt geschossen und solche fiesen Sachen.
Ja, ich habe natürlich auch immer so Zeug gebaut. Dann plötzlich baust du eine Ecke mit irgendwie 100 Löwen und so weiter. Ja, war,
ja,
das
genau.
War schon irgendwie lustig.
Du konntest ja auch die Einheiten hinstellen, das geht daraus schon hervor, genau. Nicht nur die Karte hast du gebaut, sondern eben auch schon, ja, geradezu Kampagnenlevel, wie du schon sagst. Du hast dann halt die Ecke mit den 100 Löwen oder die Klippe mit den 10 Türmen und dann muss dein Freund erstmal probieren, das irgendwie rauszufinden, wie man denn dagegen jetzt gewinnt.
Ja, ja, absolut. Also wenn man das gekonnt hätte, was ich natürlich nicht tat, dann hätte man da wirklich auch Kampagnen bauen können, also quasi mit, ich nenne es jetzt mal Quests oder... Also Zwischensequenzen ist zu viel gesagt, halt welche in Textform, wo man halt irgendwo hinlaufen muss, dann sagt er was, dann läuft er zu dir über, dann musst du mit dem wohin und so. Also so Trigger-Geschichten hätte man da schon auch irgendwie bauen können, ich natürlich nicht.
Nee, da war ich auch noch nicht so weit. Ich habe später mal ein bisschen, wo du Trigger gerade ansprichst, mit dem RPG-Editor rumgespielt, aber das ist eine andere Folge.
Hast du das auch mal gemacht?
Klar, ich glaube, das war doch irgendwann mal auf einer Screenfun-Heft-CD und spätestens da hat jeder von uns ausprobiert irgendwie mal.
Aha, okay, schreibe ich dann gleich auf die Liste für Themen für künftige Game Talk-Episoden. Um hier gleich beim Kapitel, was es schon gab, zu bleiben. Es gab noch keinen reinen Online-Modus, soweit mir war, aber es gab einen LAN-Modus. Das bedeutet für die jungen Zuhörer, früher hat man mal Multiplayer gespielt, indem man mehr oder weniger im gleichen Raum saß und sich die Computer mit einem Kabel verbunden hat.
Ja, klingt jetzt so steinzeitlich wie die Start Ages in AOE. So war es, kein Wireless, man musste sich Kabel holen, man musste damals noch Endstücke für Kabel haben, das musste man sich vorstellen wie so ein Datenfluss, ja. Und darüber haben wir dann unsere Age of Empires Partien geballert und es hat damals schon Spaß gemacht, gegen andere Spieler zu zocken.
Ja.
Auch wenn es natürlich selten war mit unseren, weiß ich nicht, 13, 14 Jahren oder wann das mit den LANs war.
Ja, hatte ja auch nicht jeder so einen portablen Computer und so.
Nee, keiner, aber wir haben sie halt trotzdem die Dachgeschosse runtergeschleppt und wieder hoch. Naja, der LAN-Modus jedenfalls immer großer Spaß, aber wie gesagt, eben auch mit dem Map-Editor Spaß gehabt oder eben auch gegen den Computer viel gespielt. Witziger Fakt, ich habe jetzt noch mal ein paar Runden in Vorbereitungen zocken wollen und habe tierisch auf die Mütze gekriegt, schon vom normalen Computer. Also ich bin mir sicher, dass ich früher mal deutlich besser war.
Ah, echt? Ja, okay, zwar irgendwann auf, ich weiß nicht, Hard und so, wird die, glaube ich, richtig knifflig. Vielleicht cheatet die auch ein bisschen und sie kann Einheiten halt immer einzeln steuern. Also der Computer hat ein ziemlich gutes Micro.
Ja, und wo du es gerade schon sagst, ich glaube, Command & Conquer 1 hatte damals auch so dieses Der-Computer-Schummelt-Phänomen, dass er halt permanent Ressourcen hatte und du musstest die mühsam suchen. Und er hatte da seine 25 Arbeiter zwar stehen irgendwie, aber wenn du da mal eins und eins zusammengezählt hast und dann die Armeegröße, dann muss da irgendwie ein kleiner Prozentsatz einfach so dazu gekommen sein.
Ja, das wird gern mal gemacht. Wenn man die Computergegner nicht schlauer machen kann, dann macht man sie halt einfach effizienter mit Cheats.
Ja, siehe Civilization.
Ja, Battle for Middle-Earth war das auch so. Dazu gibt's übrigens auch einen Game Talk. Was hier natürlich noch zu erwähnen ist, für alle, die jetzt aus irgendwelchen Gründen Lust bekommen haben, sollten Age of Empires 1 nochmal zu spielen. Man muss nicht mehr den Originaltitel spielen, sollte man vielleicht auch nicht mehr. Im Februar 2018 kam ein Remake, nicht nur ein Remaster. Es ist ziemlich Age of Empires 1. Der größte Vorteil sind ein paar wenige Komfortfeatures. Es läuft natürlich auf modernen Maschinen. Man kann sich's gut kaufen für 20 Geldeinheiten. Leider nur im Microsoft Store, aber es ist zumindest verfügbar. Und das Hübscheste am Ganzen, es ist jetzt 3D. Während das Ganze früher 2D war, so isometrisch, ist es heute immer noch isometrisch, aber 3D.
Also ich habe da ja dicht gemacht. Ich wollte wirklich das Remaster oder das Definitive Edition Ding kaufen für unseren Podcast hier noch und ein bisschen reinspielen. Aber ich habe dann meine CD aus dem Schrank genommen. Ich habe es nicht eingesehen, mir noch einen Microsoft-Account dafür zu machen. Denn, um kurz vorzugreifen auf das Spiel, auf das wir gleich überleiten werden, mit einer wunderschönen Anekdote. Teil 2 gibt es auf Steam. Warum Teil 1 nicht? Ach, Microsoft.
Wahrscheinlich wird auch dann der Teil 4, auf den wir gegen Ende zu sprechen kommen, genau am gleichen Problem leiden. Möglicherweise nur im Microsoft Store.
Na gut, dann lass uns jetzt aber den Bogen zu Teil 2 schlagen.
Ich hoffe, ich bekomme die noch einigermaßen auf die Reihe. Ich kann mich noch erinnern, früher auf dem Schulhof, da gab es das eine Kid, das war irgendwie älter und das hatte auch seinen eigenen Computer und war mega cool irgendwie. Und aus irgendeinem Grund kannte ich den so halb, aber natürlich auch nicht so richtig, weil der war halt viel älter als ich und ich war dann natürlich so der kleine Uncoole. Aber aus irgendeinem Grund habe ich bei dem mal dieses Age of Empires 1 gesehen. Und dann hat er irgendwann mal gesagt so, hier, das Spiel, findest du das cool und so, das kann ich dir geben, das kann man brennen. Ich so, was brennen? Ich habe mir das dann noch ziemlich bildlich vorgestellt. Ja, hier, ich kann dir die CD brennen. Ich so, was, CD brennen sicher nicht? Und er, das heißt so, hier kannst du das kopieren und so. Und ich so, was, Spiele kann man kopieren? Ja. Und dann kam der so, hier kann ich dir machen, kostet irgendwie 20 Schweizer Franken. War früher für mich so ganz knapp noch irgendwie am Rande bezahlbar. Ja, und dann hat der mir eines Tages halt dieses gebrannte Age of Empires 1 mitgebracht. Ich habe ihm das dann abgekauft, wollte das dann bei mir zu Hause installieren. Lief irgendwie nicht, weil mein Rechner bei mir zu Hause völlig unterpowered war. Da habe ich dann auch gelernt, dass so Dinge wie Hardware-Anforderungen existieren.
Mhm.
Dann habe ich das noch bei meinem Vater auf dem PC installiert. Der war ein bisschen stärker, hat da aber irgendwie auch nicht funktioniert. Entsprechend bin ich mir heute nicht mehr ganz sicher, waren es die Hardware-Anforderungen oder irgendeinen komischen Kopierschutz. Oder hat er mir vielleicht echt irgendwie ein Ding gebrannt, das einfach irgendwie fehlerhaft war?
Gut möglich damals noch.
Ja, der langen Rede kurzer Sinn. Ich habe dann im Computerladen mir so ein Spiel holen dürfen. Das weiß ich noch, so als Geschenk dann irgendwie für Geburtstag oder Weihnachten oder wie auch immer. Und da hat mir dann der Dude im Laden gesagt so, hier Age of Empires. Hier, warum nimmst du dann eigentlich nicht Age of Empires 2? Weil das ist ja das Neuere und das Bessere.
Ja, witzige Überleitung, weil das kam ja wirklich nur 2 Jahre später raus, ne?
Ja, so kam ich also dann in den Besitz von Age of Empires 2. Und damit würde ich sagen, das greifen wir doch gleich auf und machen jetzt da weiter.
Finde ich gut.
Wie gesagt, das kam dann 99, also 2 Jahre später, wieder von Ensemble Studios, wieder gepublished von den Microsoft Studios. Mit einer kleinen Ausnahme, es gab eine Version, die von Konami kam, und das war die PlayStation-Version.
Ja, das war vor allem auch die Zeit, wo man so versucht hat, StarCraft auf den N64 zu bringen und Warcraft auf die PlayStation 1 und sowas. Und das hat ja nie richtig funktioniert. Alarmstufe Rot war auch so ein Ding, was ewig geportet wurde.
Aber wie spielt man bitteschön Age of Empires 2 auf einer PlayStation 2? Also es geht mir nicht mal so sehr um die Konsole mit den Hardware-Anforderungen. Das hat sie wahrscheinlich schon irgendwie noch gepackt, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man das mit einem Controller spielen soll.
Nee, ich habe auch mit den RTS auf der Konsole nur einmal einen Überschneidungspunkt gehabt mit Warcraft 2, wie gesagt auf der PlayStation 1 damals. Und das ist echt eine Katastrophe. Also du hast halt deinen Cursor zentriert und bewegst mit den Pfeiltasten den Bildausschnitt und dann hältst du halt X gedrückt und ziehst den Bildausschnitt, um deine Units irgendwie zu markieren.
Oh no.
Das ist halt echt, also
mega krampfig.
Klar, ich meine, allen ist eine Hand auf den Rücken gebunden. Also wenn du gegen deine Freunde spielst, wird halt keiner besser sein als du, weil keiner das Spiel ordentlich bedienen kann.
Also wie, Freunde, war das dann Splitscreen? Weil auf der PS2 haben ja noch die wenigsten irgendwas online gespielt.
Also bei meinem Beispiel auf der PS1 konntest du hinten einen Link-Kabel an zwei Konsolen packen und dann konntest du das wirklich PlayStation an Fernseher gegeneinander spielen.
Okay, dann war da vielleicht auch so ein LAN-Modus für die PS2 drauf, okay.
Also ich kann mir halt nur vorstellen, dass das ähnlich funktioniert haben muss, aber funktionieren jetzt auch in Anführungszeichen. Also wie gesagt, so RTS auf der Konsole hat nie wirklich funktioniert, auch wenn es natürlich dann wieder kompetitiv war, weil alle die Steine am Bein hatten.
Ja. Grundsätzlich, wer sich jetzt fragt, ja, was macht jetzt Age of Empires 2 denn anders oder besser als den ersten Teil? Man kann es grob zusammenfassen mit, es ist ein bisschen größer, knapp hübscher, komfortabler als Teil 1. Damit hat man eigentlich schon das meiste gesagt. Zeitlich setzt es später an, zeitlich im Sinne von die Epochen, die man spielt. In Age of Empires 2 bewegt man sich im, ich als Laie sag jetzt mal, relativ klassischen Mittelalter.
Ja, so Hochmittelalter, Feudalzeit müsste das alles sein. Da techt man sich dann halt so durch. Angefangen witzigerweise wieder in der Steinzeit, aber dann macht man einfach viel, viel größere Sprünge als im ersten Teil und überspringt halt diese Tool-Ages und was es da alles gab komplett und ist eben gleich im Mittelalter angekommen. Und von da geht's dann eben weiter irgendwie bis Imperialzeitalter zuletzt dann sogar.
Mhm.
Ich meine, die Priester gab's, glaube ich, schon im ersten Teil, aber die sind hier nochmal viel wichtiger in die Army-Composition, wie man es in einem RTS immer so nennt, eingewoben. Also die sind einfach wichtiger Bestandteil jeder schlagkräftigen Truppe im zweiten Teil auf einmal. Weil die Kirche natürlich dann damals auch in der echten Welt an Macht gewonnen hat. Das wurde hier versucht einzuflechten. Und entsprechend, weil man eben weiter in der Menschheitsgeschichte vorgeschritten ist, oder vielleicht erklärt man es sich damit auch einfach nur, es gibt halt eine Vielzahl von Techs, aber viele davon sind auch einfach in Anführungszeichen ziemlich nutzlos. Also eigentlich nicht in Anführungszeichen, die sind ziemlich nutzlos. Dann haben deine Türme halt einen mehr Sichtweite. Ja, okay, das kann man techen, das kann man aber auch sein lassen. Ansonsten haben wir halt das gleiche Prinzip wie vorher. Du hast deine Bogenschützen, du hast deine Ritter, du hast deine Nahkämpfer. Gerade die Ritter werden dann nachher eben auch im Zeichen der Kirche wieder zu Paladinen. Das sind so ziemlich die stärksten Einheiten in AOE 2.
Ja.
Die da noch mithalten können, sind die Kamelreiter von den arabischen Völkern. Daran hört man jetzt natürlich schon wieder einen anderen Punkt. Wir haben mehr Völker, wir haben aber auch ein paar verschiedenere Völker. Man kann jetzt mit böser Zunge wieder behaupten, der Paladin ist auch nur ein Reskin vom Kamelreiter, aber die unterscheiden sich schon ein bisschen mehr als noch im ersten Teil halt berittener Bogenschütze und berittener Bogenschütze. Ja, genau, also das fasst den zweiten Teil im Gameplay eigentlich dann ganz gut zusammen. Ich glaube, wir vergessen hier jetzt kein super wichtiges Feature. Die Reliquien seien vielleicht noch erwähnt. Also es gibt die Möglichkeit im ersten Teil nicht nur zu gewinnen, indem man den Gegner totschlägt, sondern auch ein Weltwunder zu bauen. Das gibt's im zweiten Teil auch wieder. Diese Weltwunder sind halt unfassbar teuer und man muss die gewisse Zeit über verteidigen. Der Gegner hat dann nochmal die Chance, mit einem Konterangriff da reinzugrätschen. Und jetzt im zweiten Teil gibt's eben noch diesen Win-Modus. Überall auf der Weltkarte sind so Reliquien verteilt. Und ich meine, wenn du alle hast oder wenn du einen großen Prozentsatz von denen hast, wird der Gegner auch nochmal unter Druck gesetzt. Aber das habe ich nie gemacht. Also ich weiß nicht, ob das eine wirklich interessante Win-Option ist. Aber es greift natürlich auch nochmal so ein bisschen die Wichtigkeit der Kirche in der Epoche auf und naja, kann man machen, aber ich habe das nie groß beachtet.
Sie haben halt auch Gold generiert. Vielleicht war das auch nicht ganz unwichtig.
Na, das stimmt natürlich dann, stimmt. Dafür kann man sie schon sammeln. Das Gold ja auch, wie wir noch gar nicht erwähnt haben, bei jedem Age of Empires hast du irgendwann einen Marktplatz und dann kannst du das Gold eintauschen gegen Ressourcen deiner Wahl mit einem gewissen Verlust. Dann kriegst du für 200 Gold vielleicht irgendwie noch 120 Holz oder so. Das hilft dann halt ein bisschen beim Rohstoffmanagement, was du so betreibst.
Der Marktplatz ist auch dahingehend wichtig, dass über ihn quasi indirekt alle Ressourcen in unendlicher Menge verfügbar sind.
Genau. Aber später fängst du dann ja auch an, so Conversion Buildings zu bauen, wollte ich es jetzt gerade auf Englisch nennen. Der deutsche Begriff fällt mir nicht ein, aber du baust halt aus Holz ein Feld und auf dem Feld wiederum baust du Nahrung ab. Oder du baust aus Holz ein Fischerboot und mit dem Fischerboot fängst du einen Fisch oder einen Wal und hast dann halt entsprechend Nahrung oder Gold wiederum. Ja, so kannst du halt dann nachher dein Ressourcenmanagement ein bisschen betreiben. Wenn es soweit ist, dass du darauf wirklich angewiesen bist, weil irgendein Rohstoff nicht mehr da ist, dann wird ein Gegner in der Zeit wahrscheinlich eh vor deiner Haustür stehen und dich platt machen.
Was hier noch neu war, meine ich, im Gegensatz zu Teil 1, hier haben wir neben dem LAN-Modus offenbar auch einen Online-Modus gehabt.
Ja, das war ja so die heiße Startphase des Internets, damals noch ohne ISDN, wenn ich mich richtig zurückerinnere, 99, zumindest hatten wir damals keins. Da muss das alles so losgegangen sein mit dem Online-Gaming und auch mit RTS.
Der Möpo hat ja irgendwie heute noch keine Internetleitung im Haus.
Ja, das ist ein schweres Thema in Bielefeld. StarCraft zum Beispiel war doch damals bekannt dafür, dass man es dann auch online zocken konnte. Und wir sind hier auch in der Zeit von Command & Conquer 3, Tiberian Sun. Auch das hatte einen Online-Modus. Und da kann natürlich auch Age of Empires 2 jetzt nicht hinterherhinken, vor allem nicht mit dem Add-on dann noch. Also auch das konnte man dann natürlich übers Internet mit seinen Freunden spielen.
Zu StarCraft hier auch nochmal die zu Beginn schon angetönte Eigenwerbung zum Teil 1 beziehungsweise zum Remaster davon gibt's auch einen Game Talk. gametalk.fm/StarCraft Remastered oder wiederum direkt bei dir im Podcatcher in den Shownotes.
Ja, Strategiespielfreunde werden bedient beim Game Talk, sehr gut. Ja, hat dann auch wie Teil 1 noch eine Erweiterung bekommen. Dieses Mal, glaube ich, mit einem Fokus auf die Azteken, die da reingeführt wurden. Die ganzen spanischen Eroberungen waren Teil der Kampagne, wenn ich mich richtig erinnere. Daher wahrscheinlich auch der Name Conquerors.
Ja, dürfte wahrscheinlich Spanien, Azteken, Maya sein.
Genau, und da erinnere ich mich zum Beispiel auch noch an die Kampagne, die mir da großen Spaß gemacht hat. Das ging so um die spanischen Raubzüge und mit den Azteken hast du dann irgendwie deine Stadtplätze verteidigt und die spanische Conquistadores, die musstest du dann halt da durchführen auf der anderen Seite, auf der Gegenkampagne wiederum und möglichst viel Gold einnehmen. Und das hat mir gut gefallen. Auch hier wieder in Anführungszeichen historisch korrekt natürlich. Man bedient sich da der Settings und spinnt dann seine eigene Geschichte so ein bisschen. Passt halt ganz gut dann als Kontrast zu den eigentlichen Kampagnen, wo es dann um Mittelalterlegenden wie Jeanne d'Arc oder vorhin schon erwähnt eben William Wallace ging. Das Ganze wurde dann ebenfalls remastered. Wir haben es bei Teil 1 eben schon angesprochen, auch Teil 2 blieb nicht verschont. Das HD-Remaster dazu kam 2013 schon raus und auch schon gesagt auf Steam. Und da habe ich es mir halt auch schon geholt und da habe ich es auch schon etliche Partien gespielt. Da wird es auch immer noch gepatcht, da wird es gepflegt, da kann man sich neue DLCs holen, die sich hervorragend einreihen. Also die zeigen da einfach auch heute, auch im Jahr 2018 noch, wie man so ein Real-Time-Strategy-Game am Leben hält. Und klar, wir alle orientieren uns natürlich wieder einmal in Richtung Blizzard und schauen uns an, dass die natürlich auch heute noch ihr Warcraft 3 patchen und jetzt auch an einem Remaster arbeiten. Reforged nennen die es ja dann in dem Falle. Aber was Age of Empires 2 hier macht, die zeigen halt einfach, dass man auch heute noch mit einem Patch wie The African Kingdoms, wo neue Völker und neue Kulturen reinkommen und das Spiel nochmal erweitern, auch so noch für Balancing sorgen kann. Klar, es ist jetzt bei einem Blizzard schwierig, das zu managen über, sagen wir mal, ein ganz neues Volk. Wenn man jetzt bei StarCraft hergeht und sagt, wir patchen jetzt mal eine vierte Rasse rein oder bei Warcraft 3, im Reforged gibt es übrigens 6 spielbare Rassen, schwer vorzustellen. Andererseits gut vorzustellen wäre es halt auch hier einfach eine neue Einheit zu erfinden, die das Balancing nochmal abrundet oder neue Helden oder so.
Mhm.
Den Weg geht Age of Empires 2 hier durchaus heute noch. Und das ist jetzt auch, wenn wir zurückrechnen, 20 Jahre hat es gleich auf dem Buckel.
Ja, also die Steam-Version, da kann man echt nicht meckern, kostet irgendwie 19 Geldeinheiten, ist selbstverständlich regelmäßig im Sale, beinhaltet schon das Grund-Add-on, die Conquerors. Wie schon gesagt, bietet mittlerweile neue Add-ons. Die Forgotten kam im November 2013, das von dir angesprochene The African Kingdoms kam November 2015 und dann jetzt Rise of the Raya, so spricht man das glaube ich nicht aus, kam im Dezember 2016, kann man sich zum Beispiel einzeln holen für je 10 Geldeinheiten. Muss man sich mal vorstellen, welches irgendwie 20 Jahre alte Spiel bekommt dann irgendwie nach 16, 17 Jahren nochmal ein Add-on. Und wie gesagt, schon Patches. Ich meine, ich habe geguckt, der letzte Balancing-Patch, der kam im September 2018.
Ja, und das ist halt längst nicht gang und gäbe. Wie gesagt, Warcraft 3 jetzt als einziges positives Beispiel, was mir da einfällt. Aber ansonsten sterben solche Spiele halt. Wir haben eben schon von der großen Dreieinigkeit gesprochen mit dem Standbein EA und Westwood und Command & Conquer auf der einen Seite. Da finden wir heute nur noch Trümmer. Also welches Command & Conquer kannst du heute noch spielen?
Und wem die Add-ons nicht reichen, für den gab's auch Steam Workshop Support und da gibt's jetzt halt noch Fanmade Mods und Add-ons und so.
Ja, das Spiel lebt durchaus, hat dann natürlich auch seine Fan-Community, aber die unterstelle ich einem Command & Conquer zum Beispiel auch. Also die sind da einen ganz anderen Weg gegangen und damit auf die Nase gefallen. Age of Empires lebt dadurch halt noch.
Ich glaube, der größte Vorteil mit Steam etc. ist, dass man das halt wieder bequem online spielen konnte. Früher mussten wir ja jeweils mit Hamachi und wie auch immer diese Tools da hießen, irgendwelche virtuellen LANs faken und dann in-game über den LAN-Modus gegeneinander spielen und das hat dann aber mehr schlecht als recht funktioniert. All die Probleme hat man jetzt natürlich nicht mehr.
Ja, das sind dann halt immer so die Umwege, die man da gehen muss, ja.
Auch hier, zumindest soll das mal Microsoft angekündigt haben, anlässlich der Gamescom 2017, soll noch eine Definitive Edition kommen, wahrscheinlich dann sehr ähnlich wie jene zu Teil 1. Ja, da muss ich halt sagen, wer Teil 2 jetzt nicht irgendwie mit 3D-Grafiken braucht, kann ich mir echt nicht vorstellen, wozu man da dann noch eine Definitive Edition im Stile von Teil 1 haben wollen würde, wenn man ja schon die ziemlich coole Steam-Version hat.
Ich bin da ja ein bisschen versnoppt. Man denke zurück an unseren StarCraft 1-Podcast, wo ich wahrscheinlich auch irgendwie Zitat sagen werde. Ich erkenne da ja kaum den Unterschied zwischen der alten und der neuen Version, aber wahrscheinlich wirklich nicht mehr den Unterschied erkennen würde ich zwischen der Definitive Edition und der Remastered Version, die für mich auch schon wirklich gut aussieht für Age of Empires 2.
Ja, doch erkennen würde ich den schon. Fraglich ist halt, ob ich das brauche und ob ich dafür aus dem Steam raus will mit all den Vorteilen und rein in den Microsoft Store. Na gut. Übrigens, hier noch ein ganz kleiner Exkurs. Age of Empires 2 heißt ja mit ganzem Namen Age of Empires 2, die Age of Kings. Das Ganze dann aber nicht verwechseln mit Age of Empires, die Age of Kings. Jetzt mag man sich denken, hä, was? Jetzt hat er ja zweimal das gleiche gesagt. Nein, das zweite ist ein Nintendo DS-Spiel mit sehr ähnlichem Namen, von der gleichen Franchise, ist aber nicht so gut, habe ich gehört, und ist turn-based. Nur, dass ich das auch noch erwähnt habe.
Da habe ich noch nie von gehört. Krass. Ja, aber von einem Spin-Off, von dem ich noch nie gehört habe, zu einem Spin-Off, das ich total geliebt habe. Und zwar das 2002 erschienene Age of Mythology. Da entfernt sich Age of Empires dann erstmals von seinen doch sehr realistischen Wurzeln. Wir haben es eben schon gesagt, bislang keine Orks, keine Elfen, keine Untoten. Das ändert sich so ein bisschen mit Age of Mythology, wo wir uns, der Name lässt es vermuten, drei Mythologien der, ja, also wirklichen Mythologien der Geschichte annehmen. Da spielen wir mit der ägyptischen Mythologie gegen die nordische Mythologie und die dritte, was war denn die dritte nochmal? Die Griechen, genau. Die Griechen sind die dritten im Bunde. Jede Mythologie versucht auf einem anderen Wege dieses Mal noch einen zusätzlichen fünften Rohstoff zu sammeln und das ist der Glaube. Der tickert ganz unterschiedlich hoch, das ist ein sehr asynchrones Gameplay. Da versuchen zum Beispiel die Nordmänner ihren Glauben zu generieren, indem sie in den Krieg ziehen und sozusagen Ehre für ihr Volk holen und nach Valhalla reisen und dieses ganze Denken dieser alten Mythologie wird da aufgegriffen. Das heißt, die bekommen diese Ressource dazu, wenn sie Gegner töten, wenn sie Einheiten verlieren auch. Und können dadurch dann später ihre starken mythologischen Einheiten bauen. Die Athener, die Griechen, müssen in den Tempel gehen. Die brauchen Arbeiter, um diese Ressource zu generieren. Und bei den Ägyptern wiederum läuft das Ganze so ab, dass sie ein sehr teures Gebäude hinstellen, von dem sie, glaube ich, 3 oder 4 insgesamt bauen können. Und das tickert dann so langsam hoch. Von diesen neuen Ressourcen können dann Einheiten gebaut werden, die in den klassischen Age of Empires undenkbar wären. Da bauen dann halt die Griechen ihre Hydras und die Nordmänner holen dann ihre Frostriesen irgendwie aufs Kriegsfeld und bei den Ägyptern wiederum turnt man dann irgendwie mit Göttern wie Ra auf einem Streitwagen rum und greift die Gegner an.
Das klingt alles super toll. Ich find's ja heute noch blöd, dass mir das seinerzeit irgendwie niemand gesagt hat, dass das Spiel existiert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das total meins gewesen wäre. Heute finde ich da wahrscheinlich nicht mehr ganz rein, weil es mir ein bisschen zu altbacken ist.
Ach, ich habe das vor gar nicht so langer Zeit auch nachgeholt und ich finde das echt klasse. Also wirklich, das lässt sich heute noch gut spielen.
Es war ja, und das ist auch noch ein großer Unterschied zum geistigen Vorgänger Age of Empires 2, jetzt erstmals in 3D. Und das altert optisch halt irgendwie nicht so gut.
Ja, das ist wohl richtig. Wobei es auch hier ja irgendwie einen Remake gibt, ne?
Ja, richtig. 2014, muss man sich mal vorstellen, kam ein bisschen ähnlich wie zu Age of Empires 2, die hier genannte Extended Edition, ist auch so ein bisschen aufgehübscht, geht aber nicht so weit wie zum Beispiel vorhin noch beim Age of Empires 2 HD oder natürlich dann niemals so weit wie bei der Definitive Edition von Age of Empires 1. Aber ein bisschen was haben sie gemacht. Kann man sich heute auch auf Steam holen, läuft da recht komfortabel. Und auch hier gab es übrigens dann noch einen späten DLC oder ein Add-on. Das kam 2015 dann und heißt The Tale of the Dragon. Nochmal mit einer neuen Kampagne und der Name lässt es vermuten, da kommen dann die chinesischen Völker noch rein, wieder mit ihren eigenen Mythologien und so.
Dann müssen wir natürlich der Vollständigkeit halber jetzt aber auch noch erwähnen, dass es damals auch schon ein Add-on hatte, das hieß Age of Mythology The Titans, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Und da konntest du dann nochmal eine super, super, super mythologische Einheit bauen und die stampft dann wirklich alles platt. Also da ist wirklich der Name Programm, da holst du wirklich so einen Titan und das ist irgendein Ultra-Riese, der da wirklich alles platt haut, den du nur mit deinem Titan dann wieder kontern kannst. Das ist so ein bisschen ein Wettrennen, wer hat ihn zuerst.
Okay.
Und witzig, noch über Age of Mythology, wo es mir gerade einfällt, du hast relativ erstmalig, 2002, wann war denn Empire Earth? Das muss auch um die Zeit rum gewesen sein, aber da ging das so ein bisschen los, dass man dieses Branching für sich entdeckt hat bei RTS. Also du lässt eine Seite links liegen und gehst in die andere ganz stark rein. Und jedes Mal, wenn du bei Age of Mythology, ja einen Age, also einen Zeitalter aufgestiegen bist, konntest du dich entscheiden, einen von zwei Göttern anzubeten und kriegst dann ein paar passive Vorteile, aber durchaus auch eine Einheit, die du nur dort bekommst. Also du entscheidest dich, als blödes Beispiel, bei den Griechen jetzt durchaus, bete ich Aphrodite an und krieg mehr Nahrung und krieg einen Pegasusreiter oder bete ich Hades an und krieg eine Hydra und krieg vielleicht irgendwie einen Defense-Buff.
Aha.
Und das ging dann so weit, dass du auch ein relativ einmaliges Feature hattest. Du hattest nämlich vier Zaubersprüche, einen pro Zeitalter. Und die konntest du nur einmal im ganzen Spiel einsetzen. Wer also ein bisschen aufgepasst hat, der wusste, okay, ich habe jetzt vielleicht einen Zauber mal eingesetzt in einem Angriff. Auch wenn das nicht so richtig geklappt hat, den bin ich los. Aber der Gegner hat in der Verteidigung schon drei gezündet. Das heißt, er hat nur noch einen, um sich zu verteidigen. Wenn ich ihm jetzt meine drei letzten Zauber reindrücke, könnte sein, dass das den entscheidenden Sargnagel dann darstellt.
Interessant. Ich hatte ja lange Zeit, weil du es jetzt erwähnt hast, Mühe, Empire Earth und Age of Empires so ein bisschen auseinanderzuhalten. Ich dachte immer, das eine wäre so die Fortsetzung oder ein neuer Teil des anderen oder ein Spin-off. Sind ja irgendwo auch recht ähnlich. Empire Earth kam übrigens 2001, der erste Teil, war gemacht von den Stainless Steel Studios und die wurden gegründet von Rick Goodman. Der hat 98 als einer der ersten Ensemble-Studios verlassen.
Ah, da schließt sich also der Kreis.
Ja, jetzt wissen wir auch, warum sich die zwei Reihen so ähnlich sind.
Ja, witzig. Also, wo wir es hier jetzt schon so oft erwähnt haben und sogar mit Gründungsgeschichte, dann sei da noch das Alleinstellungsmerkmal dieser Reihe gesagt. Empire Earth beschäftigt sich nämlich damit, wirklich von der Steinzeit bis in die ferne Zukunft zu gehen, also noch weit über die heutige Zeit hinaus. Und das alles eben irgendwie zu versuchen, in einem Spiel zu verpacken.
Ja.
Da kann es dann eben wirklich so krass sein nachher, dass du irgendwelche Pferdekutschen mit deinen Panzern niederballerst, wenn du auf Ressourcen gespielt hast oder wie auch immer.
Das war echt fett. Das war dein Age of Empires auf Steroiden oder so.
Ja, fand ich nicht ganz so geil wie die AOE-Reihe, aber damals habe ich auch noch sehr, sehr auf Action geladenes Gameplay gespielt und AOE war einfach schneller und microlastiger als Empire Earth.
Ja. Übrigens, bevor wir hier weitergehen zum nächsten Titel, willst du auch hier noch ein kurioses Spin-off hören?
Klar, die habe ich ja alle ausgelassen.
Die haben das mit den Verwirrungen sehr gut drauf gehabt. Es gab dann nämlich noch ein Age of Empires Mythologies.
Ach du liebe Zeit.
Das war eigentlich das Rückspin-off des Spin-offs, kam auch für den DS und das war eigentlich im Mythology angesiedelt, dann aber mit Elementen von Age of Empire.
Aha. schwer vorzustellen, vor allem auf dem DS, aber seit ich dieses Final Fantasy Real-Time Strategy Game auf dem DS gespielt habe, habe ich da ja eigentlich wieder Hoffnung gefasst, dass man das Genre dahin portieren kann. Vielleicht mal reinschauen.
So viel einfach mal dazu. Wirklich viel hat man, glaube ich, auch nicht verpasst. Der Vollständigkeit halber wollte ich es hier erwähnt haben.
Ja, auf jeden Fall, um wieder mit den Titeln noch mehr Verwirrung zu stiften.
Bevor uns hier die Köpfe zu rauchen beginnen, gehen wir weiter zum dritten im Bunde, zumindest was die regulären Teile betrifft. Das wäre dann logischerweise die Age of Empires 3.
Da nimm du gerne mal die Zügel in die Hand, weil ich weiß noch, dass wir uns da wahnsinnig lange drauf gefreut haben damals in unserem Warcraft 3-Spielerkreis. Dazu zur zeitlichen Einordnung wieder, das kam so 3 Jahre später, also auch schon eine Weile, nachdem man sich an The Frozen Throne durchaus die Zähne ausgebissen hat und vergnügt hat. Und jetzt stand eben Age of Empires 3 in den Startlöchern und mein Real-Time-Strategy-Stammzocker-Kern hat sich tierisch drauf gefreut und wir haben es uns alle zum Release geholt. Und irgendwie haben wir schon 2 Tage später dann aber doch wieder Warcraft 3 gespielt. Und woran das gelegen hat, können wir jetzt vielleicht zusammen rausfinden. Nimm du es gerne mal mit.
Es kam ja im Oktober 2005 auch wieder von den Ensemble Studios, auch wieder gepublished von den Microsoft Game Studios, also eigentlich wieder das Gleiche, hat einen gleichen Namensshift hingelegt. Ich muss ja sagen, hier als kleiner Exkurs, ein Jahr früher kam ja die Schlacht um Mittelerde. Oder
stimmt,
lang gesagt, The Lord of the Rings, The Battle for Middle-Earth. Das kam ja Ende 2004. Und damit war ich dann eigentlich verloren. Dann gab es für mich ziemlich lange nicht viele andere Spiele. Guild Wars war da auch noch ein bisschen parallel irgendwo, irgendwann. Aber eigentlich war es dann erstmals zu Beginn weg das. Entsprechend hat mich Age of Empires 3 dann ziemlich wenig interessiert. Übrigens, auch dazu gibt es einen eigenen Game Talk.
Viele RTS-Serien fehlen dir noch nicht. Gibt es die CLC auch einen?
Noch nicht. Müsste ich aber auch noch machen. Den findet man unter gametalk.fm/Schlacht um Mittelerde. Das war die Nummer 53. Ich packe dir selbstverständlich auch den direkt in die Shownotes zu dir, in die Beschreibung in deinem Podcatcher. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe das am Rande mitbekommen. Ein Freund von mir hat das bei sich gehabt. Dann haben wir das bei ihm gespielt. Und ich dachte, neues Age of Empires, cool, sieht irgendwie komisch aus, ist plötzlich 3D, weil Mythology ist ja ein bisschen an mir vorbeigegangen, also war der Sprung für mich eher 2 in 2D auf 3 in 3D, so, komisch. Und was man da hervorheben sollte, das ist auch so ein bisschen das Kernfeature, passt auch zu der neuen Zeit, in der das Spiel spielt, ist so dieses Heimatstadt-Feature. Das versteht man aber noch nicht, deshalb zuerst ein Satz zur Zeit. Auch hier hängen wir wieder chronologisch hinten am Vorgänger an. Wir sind jetzt hier also im Zeitraum Industrialisierung, Kolonialisierung, also auch Entdeckung der neuen Welt und so weiter. Jetzt erschließt sich auch das Heimatstadt-Feature ein bisschen besser. Wir sind also irgendwo im neuen Amerika, haben aber, ich weiß gar nicht, wie das so in Multiplayer oder so Matches läuft, aber zumindest in der Kampagne, eine eigene Heimatstadt irgendwo zu Hause, die wir auch noch so ein bisschen aufrüsten können, die uns Benefits liefert im Spiel dann.
Genau, diese Benefits, die sind auch im Multiplayer dann vorhanden. Also du wählst halt deine Heimatstadt und ist jetzt am Ende völlig egal, ob du da lieber aus Amsterdam oder aus Hamburg oder aus London oder sogar aus dem Orient kommen möchtest. Am Ende haben halt alle die gleichen, ich nenne es mal fast Sammelkarten, die du dir da zurechtlegen kannst. Und mit diesen paar Boni startest du dann eben ins Spiel. Auch hier, so ein bisschen aufgebaut auf dem Spin-off, über das wir gerade geredet haben, gibt es ein paar, die sind einmalig. 6 Arbeiter beschwören oder so ist, glaube ich, eine von den einmaligen. Während es ein paar gibt, die auch einfach wieder aufladen, die du mehrfach benutzen kannst.
Stimmt, da gab es, glaube ich, auch noch so Stärkeklassen mit den Karten. Hier so ein bisschen schwächere,
ja, genau,
und ein bisschen tollere. Also perfekt eigentlich für 2018. Da könnte man ja glatt irgendwie einen Booster oder eine Lootbox draus bauen.
Du hast furchtbare Gedanken, die sich wahrscheinlich bewahrheiten werden.
Oh.
Nein, aber so hat man dann eben versucht, ja, dieses Branching, wie schon gesagt, was wir in dem Age of Mythologies auch hatten, so ein bisschen fortzuführen und sich zu überlegen, wie können wir da zwar ein Stück zurückrudern, sodass man nicht komplett sagt, okay, du kannst nur die Einheiten bauen und du kannst nur diesen Tech haben, Aber man kann eben schon so ein bisschen die Stellschrauben feintunen, indem man da sagt, okay, ich möchte jetzt hier bei meinem Startspiel, möchte ich 5000 von der einen Ressource und nur 1000 von der anderen haben, anstelle, dass jeder mit der gleichen Ressource startet. Und so kann man sich da eben schon so ein bisschen auf eine Build-Order einlassen von vornherein. Plus eben, der eine spielt vielleicht lieber defensiver, baut vielleicht gar nicht so viele Einheiten, hat dafür mehr von diesen Sammelkarten, die Einheiten beschwören. Wenn man dann doch mal irgendwie angegriffen wird, dass man noch so 6, 7 Conquestadors aus der Heimat plötzlich da stehen hat und die mithelfen. Andere wiederum bauen vielleicht komplett auf Economy mit den Sammelkarten, sodass man da 10% mehr Nahrung kriegt und dafür baut man die Einheiten selber. So hat man eben versucht, mehrere Game-Stile unter einen Hut zu kriegen, indem man dieses Heimatstadt-Feature benutzt. Und ich muss sagen, das hat für uns eben auch im Multiplayer durchaus Sinn gemacht. Aber ob das jetzt wirklich was ist, was längerfristig zieht oder wo man sich dann noch groß in Feintuning verliert am Ende, also ich glaube, da hat man sich dann schon so nach 2, 3, 4 Spieltagen eingeschossen auf sein festes Set und dann tut sich da auch nicht mehr viel dran.
Ja, verstehe ich.
Vor allem, weil das ja nicht wie bei einem echten Sammelkartenspiel ist, wo man ein Best of 3 spielt und dann vielleicht noch irgendwie Karten austauschen kann aus seinem Deck, sondern du spielst halt damit und wenn du gegen den Gegner verlierst und auf die Nase fällst, ja, dann gibt's aber kein Rematch, wo du dann plötzlich nochmal andere Karten einsetzt stattdessen.
Ja, verstehe ich. Er ist halt da gerade im Multiplayer voll an mir vorbeigegangen. Ich habe da nur die Kampagne ein bisschen gespielt.
Ja, ansonsten gibt's ein großes Feature, was vielleicht noch nennenswert wäre, und zwar diese Handelsrouten. Da wird so ein bisschen auf die Industrialisierung, wie du schon genannt hast, eingegangen. Da gibt es dann einen Handelspfad mit irgendwelchen Native Americans am Anfang und später, je weiter du voranschreitest, wird das irgendwann zu der ersten Railroad, die dann so Ost und West verbinden soll. Und das setzt so ein bisschen die Marktplätze des ersten und zweiten Teils. Darüber hinaus hast du eben sehr, sehr viele Schießpulvereinheiten, die für mich, glaube ich, nachträglich der größte Grund waren, warum ich da nicht so drauf hängen geblieben bin. Ich mochte das Ritter-Setting erstens lieber und zweitens könnte ich dir auch heute nicht mehr sagen, welche Einheit welche andere in diesem typischen Schere-Stein-Papier-System wegkegelt, weil irgendwie alle Musketen haben und ich nicht mehr weiß, welche Muskete gegen welche andere Einheit mit irgendwelchen Musketen oder im Bestfall halt Granaten oder vielleicht sogar noch Pfeil und Bogen. Es gab, glaube ich, so Native Mercenaries auch. Da weiß ich doch nicht mehr, wer wen gekontert hat. Das ist mir unersichtlich. Während ich heute noch sagen kann, ja klar, mit dem Schwert, wenn ich da einen Bogenschützen sehe, da gebe ich mal lieber weg und hole meinen Ritter stattdessen.
Ja, absolut. Da kann ich dir leider auch absolut nicht helfen. An alle da draußen, es gibt die Kommentarfunktion unter jeder Episode, gametalk.fm/kontakt, wer uns da helfen will.
Ja, vielmehr, wie gesagt, wir haben es beide jetzt nicht so lange gespielt. Dann lassen wir uns da gerne in den Kommentaren korrigieren. Aber ich würde jetzt der Vollständigkeit halber noch zu einem Spiel kommen, wo ich nur die Story gespielt habe. Und das ist eben das Add-on zu Age of Empires 3. Das müsste Asian Dynasties gewesen sein.
Mhm.
Das wiederum bringt halt noch eine ganz nette, ja, wenn du es jetzt so sagst, da scheint sich natürlich ein Muster abzuzeichnen, dass die asiatischen Völker irgendwie immer später per Add-on reinkommen bei AOE. Aber ja, auch hier geht's dann halt wieder darum, dass du in Indien unterwegs bist, so ein bisschen mit der East India Company, die ja in die Zeit hervorragend reinpasst. Dann geht's halt da noch ein bisschen in den chinesischen Raum und ich meine, da wird's auch wieder ein bisschen mythologischer. Wobei, jetzt wo ich drüber nachdenke, die Kampagne in AOE 3, die erschlägt dieses Ganze, wir möchten es möglichst realistisch halten von vornherein, weil du doch, glaube ich, den Jungbrunnen suchst oder so ein Quatsch, ne?
Ja, man sucht das. Ob man den finden kann, Erinnerungen, hilf mir, aber man sucht sich ja irgendwas in der Art, ja.
Ich glaube, es geht so ein bisschen um dieses Unsterblichkeitsding, anstelle das Ganze jetzt nur plump auf Eldorado zu münzen, weil das hatten wir ja nun vorher auch schon. Die Zeit ist auch ein bisschen später noch. Wie gesagt, es geht um Ureinwohner und die Entdeckung des Wilden Westens da dann größtenteils auch bis später zum Bürgerkrieg, glaube ich sogar, der ja auch dann in diesen Musketenkämpfen endet.
Mhm.
Naja.
Ja, auch hier übrigens, wer jetzt, obwohl wir hier nicht so überzeugt zu sein scheinen, das irgendwann mal wieder spielen möchte, das kann man natürlich tun, zum Beispiel auf Steam. Man kann aber auch warten, denn auch hier soll Microsoft im Rahmen der Gamescom 2017 eine Definitive Edition angekündigt haben. Es scheint, als würde auch hier mal noch was kommen.
Na, hoffentlich dann wieder auf Steam.
Bevor wir jetzt zu den guten Age of Empires Spielen kommen, hier noch eine traurige Nachricht. Ein paar Jahre später, das war dann 2009, hat hier das bislang prägende Studio Ensemble Studios leider die Tore dicht machen müssen. Nach Halo Wars war da dann mal Schluss. konnte seinerzeit niemand so richtig verstehen, weil man dachte, hey, die haben ja noch Age of Empires und das ist doch irgendwie eine große Sache und toll und so. Und Halo Wars war ja auch ganz gut, ließ sich ja relativ gut steuern für ein Konsolen-RTS und so. Hat niemand richtig verstanden, aber war so 2009 im Januar ging das Studio zu.
Ja, ich kann da halt auch nur beisteuern. Also was man vorher für katastrophale Gehversuche mit Real-Time-Strategy auf den Konsolen gemacht hat, dagegen war Halo Wars ja wirklich ein Segen. Das war also das Erste, was ich aktiv mitbekommen habe, was man in dem Genre überhaupt auf Konsole spielen konnte, ohne sich zu wünschen, jetzt gerade was ganz anderes zu zocken.
Ja, ja.
Naja.
Entsprechend wurde es stiller um Age of Empires. Es ging dann also 6 Jahre plus minus bis zum August 2011. Da kam Microsoft in den Sinn, hey, wir haben da noch so eine Franchise.
Wir haben da noch eine Lizenz liegen.
Jetzt machen wir doch ein richtig gutes Spiel und das wird Age of Empires Online. Kam von Robot Entertainment und Gas Powered Games. Gepublished, wie schon angedeutet, natürlich wieder von Microsoft Game Studios. Das Ganze war Freemium, so hier online und ich glaube auch ein bisschen Echtzeit und irgendwie noch ein bisschen MMO und irgendwie komisch. Es war auf jeden Fall so gut, dass es 2,5 Jahre später, im Januar 2013, bereits wieder eingestellt wurde. Serverende war dann der Juli 2014.
Ja, da ging halt dieser ganze Mobile-Hype und die heute ja auch sogenannte Mobile-Blase fast schon los. Im 2011 hat man da ja noch so ein bisschen im Dunkeln rumgestochert, gerade auch was Monetarisierung angeht. Da war sich noch keiner so richtig sicher, was funktioniert jetzt, was funktioniert nicht. Und dann haben sie es 2014 nochmal versucht. Und da unterstelle ich jetzt schon die Teufelshörner im Hintergrund. Ich glaube, da wusste man schon ganz, ganz gezielt, wie man so ein Spiel zu monetarisieren hat.
Ja, da kam noch ein besseres. Da dachten sie, Age of Empires Online, ja, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, also machen wir doch wieder mal ein gutes. Jetzt machen wir Age of Empires Castle Siege, kam im September 2014 für das unglaublich erfolgreiche Windows Phone, immerhin dann auch für den Windows PC und iOS und später 2016 dann auch für Android. War ein tolles Online, ja teilweise Handyspiel. Und hat, wenn man es runterbrechen will, Tower Defense mit Echtzeitstrategie kombiniert.
Egal, wie es sich auch verstecken mag, schon beim ersten Screenshot sieht man natürlich, okay, das hier ist ein Clash of Clans, Leute, und wir wollen einfach nur ein Stück vom Kuchen abhaben.
Ja. Wer es jetzt noch nicht rausgehört hat, es ist ein bisschen traurig geworden um die Serie. Das war natürlich ein Dolchstoß nach dem anderen für Age of Empires Fans. Mit Age of Empires Castle Siege war dann die Dolchstoßreihe aber noch nicht fertig. Die haben dann gedacht, ja, Age of Empires Online, lief nicht so. Age of Empires Castle Siege, komisches Handyspiel, lief nicht so. Ja, jetzt haben wir aus unseren Fehlern gelernt und deshalb machen wir jetzt Age of Empires World Domination, kam im Dezember 2015. Und war ein grandioses Free-to-Play-Mobile-Game.
Ja, und hier sind dann die Teufelshörner nicht mal mehr im Hintergrund. Hier sind sie ganz klar vorne mit auf dem Cover positioniert. Also da schreit halt alles schon danach. Ja, du baust halt deine Basis auf, baust da einzelne Gebäude auf so ein Schachbrettmuster. Und da wird halt mit allen Tricks gekämpft. Also das Schachbrettmuster ist unfassbar limitiert. Natürlich kannst du es für echt Geld vergrößern. Die Gebäude sind am Anfang unfassbar langsam. Natürlich kannst du die Wartezeit überbrücken für echt Geld. Du kannst sie aufleveln für echt Geld. Also hier wird aus dem Vollen geschöpft und nochmal so richtig schön versucht, mit dieser alten und geliebten Lizenz nochmal jede Mark rauszuquetschen aus den Leuten, die damals damit groß geworden sind. Ärgerlicherweise muss man es ja auch aus einem kapitalistischen Blickwinkel mal betrachten. Das sind halt die Leute, die zu der Zeit, wo es rauskam, dieses Spiel gespielt haben, dann gealtert sind und 2015 die Leute waren, die ja dann im Alter von 30 aufwärts schon die Kaufkraft mitgebracht haben für so ein Spiel. Ja.
Aber wer will denn bitteschön für echt Geld mit 30 in der U-Bahn oder im Bus am Morgen noch schnell für teuer Geld seine Kindheit vergewaltigen?
Das ist ja genau das Fiese daran. Du versuchst denen ein Stück Kindheit zurückzuverkaufen und es funktioniert leider ganz, ganz oft. Und gerade bei gut verdienenden 30 plus oder noch schlimmer, noch böser, was man immer wieder in diesen Auswertungen lesen kann, die Frauen eben solcher 30 plus Gutverdiener, Das sind die, die du am Ende mit deiner Walfangstrategie abgreifen willst, weil wenn du irgendwie einen Jahresgehalt von 100.000 plus hast, dann sind diese 3,99 einmal draufklicken kein Geld mehr für dich und die Leute willst du damit fangen. Und leider funktioniert das viel zu oft.
Oh je. Immerhin kam's fast nur für Android und nur in gewissen, offenbar ungeliebten Ländern dann auf iOS.
Nur in ungeliebten Ländern finde ich auch schön, ja.
Ja, gut.
Damit haben wir es dann zum Glück überstanden. Erstmal, der Mobile Game Hype ist ja nun endlich abgestorben, möchte ich es mal fast nennen. Im Moment schlagen wir uns eher so mit Lootboxen und Freemium-Konsolenspielen rum. Der Markt auf dem iOS und auf dem Android ist durchaus gesättigt, nenne ich es mal, auch wenn Blizzard da ja jetzt versucht reinzugrätschen, aber das ist für einen anderen Podcast.
Mhm.
Age of Empires hat sich zur Ruhe legen dürfen. Doch dann wurden Gerüchte groß. Age of Empires 4. Was ja damals schon zu Zeiten von Age of Empires 2 Teil so einer Marketingstrategie war, die in Screenfun und Computerbild und GameStar und Co. geballert haben.
Aha.
Und zwar das alte Age of Empires 1 neben dem neuen Age of Empires 2 und daneben dann wiederum noch Age of Empires 3, wo damals schon klar war, ja, das wird hier Civil War, Colonial War. Und daneben Age of Empires 4, wo man damals noch dachte, man würde das in die Zeit des Ersten, Zweiten Weltkrieges legen. Also da war so ein Soldat dann irgendwie schemenhaft zu erkennen. Und so war schon zum Release von Age of Empires 2 irgendwie so damals so einen Fahrplan gelegt, der natürlich überhaupt nicht mehr eingehalten wurde. Und ja klar, nach Teil 3 hat niemand mehr damit gerechnet, dass Teil 4 jetzt wirklich irgendwie Erster Weltkrieg wird, weil das damals mal in einer Zeitungsannonce war.
Mhm.
Aber ich bin mal gespannt. Also es ist ja jetzt angekündigt, dass sie zumindest an was arbeiten.
Ja.
Und auch kein kleines Studio, möchte ich mal sagen.
Ja, das Ganze kommt nämlich von Relic Entertainment. Sie mussten ja wieder irgendwas suchen, nachdem sie dummerweise Ensemble zugemacht haben. Relic hat Genregrößen, darf man sagen, wie Company of Heroes und Dawn of War gemacht. Also die wüssten eigentlich schon, wie es geht.
Ja, das bleibt halt zu hoffen. Jetzt ist halt die Frage, also der Trailer, wenn man ihn denn überhaupt so nennen mag, der, glaube ich, auf der letzten E3 oder Gamescom aufgetaucht ist. Den haben sie mal einfach so mir nichts, dir nichts losgefeuert und da steht im Prinzip auch nur Age of Empires 4, have fun, coming soon.
Bisschen hübsche Musik und so weiter wird natürlich verlinkt sein in den Shownotes gametalk.fm/Age of Empires oder schon direkt bei dir im Podcatcher in der Beschreibung. Kannst du dir das ansehen, aber ja, wirklich viel wird da noch nicht verraten.
Ja, und da ist natürlich jetzt die Gerüchteküche auf Reddit groß, welches Setting wird es, werden sie sich wirklich an diesen 1000 Jahre alten Plan halten? Ja, schwierig zu sagen, was würdest du dir wünschen?
Ich wünsche mir ja ehrlich gesagt, dass es zeitlich nicht weitergeht, sondern wieder irgendwo im Mittelalter landet, weil ich das irgendwie dann am besten mag, was RTS betrifft. Am liebsten ja dann noch mit Fantasy und so, wird natürlich nicht passieren. Ja, es ist ein offenes Geheimnis. Ich will eigentlich nichts anderes als ein Schlacht um Mittelerde 3. Tut mir leid.
Du solltest Age of Mythology spielen, es wird dir gefallen.
Ja, ich weiß, ich sollte echt... Davon sollten sie mal eine Definitive Edition machen. Na gut. Ja, im Zeit, ich weiß nicht. Ich meinte, im Trailer sieht man aber auch noch irgendwie so ein Indianer oder irgend sowas. So hat jetzt für mich nicht so nach Erster Weltkrieg ausgesehen, offen gesagt. Ich lasse mich da auch überraschen. Vielleicht wird es auch Age of Empires 4 Battle Royale und gar kein RTS mehr. Also die Reihe, die sie da hingelegt haben von 2011 bis 2015, also da bin ich wirklich vorsichtig. Die haben es mehrfach hintereinander bewiesen, dass sie es mehrfach hintereinander falsch machen können auf die gleiche Weise. Entsprechend freue ich mich dann erst, wenn das Spiel da ist.
Ja, und wir haben es eben schon, also du hast ja wirklich den Teufel an die Wand gemalt mit den Lootboxes. Ich schätze mal, da könnte man schon drauf gehen. Also gerade, weil wir ja hier jetzt von Relic Entertainment sprechen. Die haben es ja bei Dawn of War auch versucht. Sind damit tierisch auf die Schnauze gefallen, aber wenn Microsoft im Hintergrund mit dem Geld wedelt und sagt, hier, versucht's nochmal, macht nochmal ordentlich, macht mal unser Heimatstadt-Feature einfach mit Echtgeld, mit Lootboxes. Fieser Gedanke, aber ich könnte mir das sehr, sehr realistisch vorstellen, dass sie es so monetarisieren und vielleicht erleben wir dann sogar das erste Free-to-Play-Real-Time-Strategy-Game dieser Größe.
Oh, nee, geht's mal ganz Hand aufs Herz. Ehrlich, ich glaube, wenn sie schon eine 4 dahinter setzen, dann müssen sie ziemlich nah an der Ursprungsserie bleiben. Und jetzt haben sie so viele Shitstorms kassiert und die Leute, die haben ja jetzt schon Angst und äußern die und heulen da rum in den Foren. Also wenn sie es jetzt noch verkacken, dann aber wirklich mit Ansage und vor allen Dingen mit Absicht.
Ich habe ja jetzt schon mehrfach hier gerade Teufelsadvokat gespielt und von Speerfischen geredet. Wenn du mir das Geld in die Hand drückst von Microsoft und sagst, mach ein Spiel, das sich verkauft. Ich glaube, Relic Entertainment könnte das gut gebrauchen, nachdem Dawn of War 3 so gefloppt ist. Und Company of Heroes, klar, das ist ein Dauerrenner. Das hat auch seine 5 Millionen Add-ons, aber das kannst du bei einem Age of Empires halt auch nicht bringen als Monetarisierung. Ich stell's mir schwierig vor, einen Vollpreis RTS zu verkaufen, während du StarCraft 2 im Moment gratis spielen kannst.
Ja, stimmt auch wieder. Oh Mist.
Wir wollen es nicht zu weit treiben.
Ja, ja, am Ende hört das hier noch einer und dann findet er das noch eine gute Idee oder so. Also würde ich vorschlagen, hier hinten raus machen wir besser schnell den Deckel auf diesen 86. Game Talk.
Tun wir das. Freuen wir uns einfach auf ein gutes Age of Empires 4, ein Vollpreisspiel ohne Monetarisierung.
Und dann noch Add-ons, bitteschön, so nach einem Jahr und am besten in einer dicken Kartonbox, so wie früher.
Ja, und sie haben ja bewiesen, dass es funktioniert mit den ganzen Add-ons, die sie für AOE 2 nachgeschoben haben. Und dann kam noch ein Add-on für Mythology, kam doch auch noch eins nach und Patches und Balancing. Die wissen doch, wie man so ein Spiel am Leben hält. Also vielleicht geht's ja auch in die richtige Richtung.
Ja.
Das wäre zu wünschen.
Damit würde ich sagen, gehen wir hier raus aus diesem Game Talk. Dodo, ich bedanke mich einmal mehr bei dir für deine sehr angenehme Expertise. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht.
Immer gerne zum Thema RTS, lad mich gerne auch für Command & Conquer ein, wenn es soweit ist.
Ja, und dann bei Age of Empires 4, das war jetzt ja quasi die Ansage, werde ich dich natürlich auch wieder einladen, müssen wir dann natürlich auch einen Game Talk dazu machen.
Müssen wir uns vor allem den Multiplayer dann angucken und dann finde ich raus, ob ich wirklich so wahnsinnig schlecht geworden bin.
Ja, ich war noch nie gut, also da musst du dir keine Sorgen machen. Ich bedanke mich natürlich nicht nur beim Dodo, sondern auch bei dir da draußen fürs Zuhören. Hat mich wie immer gefreut, hast du reingehört. Würde mich natürlich auch freuen, wenn du im nächsten Game Talk dann wieder reinhören wirst. Am besten schaust du dazu bei gametalk.fm vorbei. Da findest du neben einem Abo-Button auch noch alle vergangenen Episoden. Gibt's ein schönes Archiv da.
Ja, von mir auch nochmal danke fürs Zuhören. Hat wieder Spaß gemacht.
Dann
hören wir uns in einem zukünftigen Game Talk zu einem anderen Strategiespiel wieder spätestens. Ciao.
Bis dann. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk FM. Till next time.